Heute zu Gast der Unternehmer und Gründer von MyPoster, René Ruhland.
Wir sind ja jetzt mal ehrlich gesagt, jetzt wird es besser. Also wir sind schon natürlich am Weihnachtsbaum Q4 ein total begehrtes Produkt. Da haben wir Glück, weil wir immer das Emotionalste sind. Weil am Ende, was will deine Oma?
Das die Fotos sehen, ja.
Die will die Fotos von deinen Enkeln und was auch immer. Die will den Kalender, den sie irgendwie seit Jahren kriegt, das Fotobuch. Das heißt, da haben wir natürlich eine extreme sind wir stark durch das Produkt, das wir haben. Aber im Sommer, wenn du jetzt ein neues, deine Wohnung oder so einrichtest, dann ist die Couch wichtiger als das Bild dahinter. Dann bleibt die Wand halt erstmal weiß.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Es ist hoffentlich wieder eine dieser inspirierenden Bootstrap-Geschichten, bei der man vor allen Dingen denkt, okay, eigentlich kann es doch irgendwie jeder schaffen, selbst ohne Investorengelder. Ansonsten ist aus der Folge bei mir noch hängen geblieben, wie sehr es wirklich hilft, wenn man bereit ist und das Talent hat, zu verkaufen. Da gibt es diese Anekdote vom Anfang der Karriere, wo der René versucht hat, Bilder aus Asien an Baumärkte zu verkaufen. Und das muss wirklich hart gewesen sein, kann ich mir richtig vorstellen. Aber er ist dann wieder durchgekommen und er ist dann ziemlich weit gekommen. Auch trotz Hörstürzen und Bandscheibenvorfällen. Nichts, was man unbedingt nachahmen möchte, aber irgendwie eine inspirierende, eine emotionalisierende Geschichte. Und wo wir mit dieser Folge gerade bei Postern und vor allen Dingen aber auch Drucken sind, am Anschluss des Gesprächs mit René Ruhland folgt noch ein kleines Gespräch mit dem Dirk Görz. Der ist Vice President bei der Deutschen Post und berichtet, was man bei der Deutschen Post alles drucken lassen kann. Da gibt es nämlich gerade für Marketingmacher und CMOs sehr, sehr attraktive Möglichkeiten, Dinge auch zu drucken und dann vor allen Dingen auch noch sehr, sehr zielgenau zu versenden. Worum es da genau geht, erklärt dann gleich der Dirk Görz. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit René Ruhland. Auf geht's! Moin!
Hi, servus Philipp.
Du hast MyPoster gemacht.
Ja.
Und das auch ohne Investoren immer angefangen, also wirklich aus dem Nichts eine Firma, die ist jetzt richtig groß, wir müssen gleich mal verstehen, wie du da hingekommen bist, aber mittlerweile MyPoster, wir reden von einem Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz.
Genau, wir wollten 100 Millionen dieses Jahr machen, schaffen wir nicht ganz, weil der Markt ja doch ein bisschen eingebrochen ist, E-Commerce-mäßig, aber wir kratzen dran.
Und wie kommt man dazu, ich meine das Thema, also ihr verkauft Drucke jeder Art, kann man so sagen, ne? Also das ist schon ein Markt, den es schon gibt, also hast du nicht neu erfunden, aber wie ging es los?
Boah, los ging es über Umwege. Ich glaube, viele Unternehmer starten über Umwege. Ich hab nie irgendwo gearbeitet. meine Frau sagt immer, es wäre gut gewesen, hätte ich ein bisschen mehr Struktur. Ich habe studiert im Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe. Damals gibt es auch nicht mehr die Uni, die hat pleite gemacht.
Okay.
Ich fand sie trotzdem ganz gut.
Ja.
Habe dann mich direkt danach
selbstständig
gemacht. BWL studiert. Habe mich dann selbstständig gemacht, direkt danach. Und bin dann, habe Bilder gemocht sozusagen, habe gedacht, okay, wo sind große Margen drin und bin dann so auf Bilder, Ölgemälde gekommen und habe dann angefangen, 2006, 2007, bin ich nach Asien geflogen, nach Guangzhou damals, auf diese große Handelsmesse und habe mir zusammen mit meinem Bruder habe ich das gegründet, also ganz am Anfang, die hieß MREK, war eingetragener Kaufmann, erster Fehler, werde ich glaube ich auch nie mehr machen. Und dann sind wir eben nach Guangzhou geflogen, Hongkong, und dann rüber zu den Chinesen und haben uns einen Container gekauft. Uns erstmal so einen Container Ölbilder, muss ich dir vorstellen, es war einfach alte Meister nachgemalt. Aha. Und den haben wir uns bestellt. Ja, und dann kam
nach Deutschland bestellt, einfach irgendwelche.
Nach Deutschland bestellt,
Motive
bezahlt.
Egal, oder?
Ja, aber die Motive hatten die Chinesen vor Ort. Das waren halt diese alten Meister, nachgemalte Van Goghs oder nachgemalte Monets.
Oh, okay.
Oder so Sonnenuntergänge Toskana. Aha. Also alles, was du eigentlich nicht haben willst. Diesen ganzen Kitsch. Und den haben wir dann importiert.
Und dann verkauft an wen?
Ja, daran haben wir noch nicht gedacht damals. Dann, also wie wir die verkaufen, soweit waren wir noch nicht. Wir haben dann, heute würde man sagen Pop-Up-Stores, wir haben dann damals einfach mal, ich komme aus dem Saarland, in Saarbrücken dann einfach mal einen Store gemietet, also so eine leerstehende Ladenfläche. Da habe ich die Dinger reingestellt mit einer Staffelei, habe mich selber reingestellt. Damals konnte ich auch noch nicht Handy zahlen oder so, mit einer Kasse reingestellt und habe versucht, die an Menschen zu verkaufen, die da reingelaufen sind.
Okay, also wir reden jetzt, das war das Jahr 2007,
das war Jahr 2007, 2008.
Aha. Ja. Und das, aber die Idee, einfach jetzt sozusagen nach China zu fliegen und irgendwie kopierte Bilder zu kaufen, ist jetzt ja im Nachhinein so bescheuert wie wild.
Ja, ist total bescheuert. Aber es war damals, ich glaube, als Unternehmer ist das, also ich wollte irgendwie selbstständig sein. Ich dachte, okay, das wird schon irgendwie funktionieren. Sind wir da hingeflogen.
Und du hast gedacht, das war gute Margen, war Kunst?
Ja, die Margen waren super. Also wir haben damals schon, muss man sagen, haben wir die eingekauft. Ich tippe mal 80, also je nach Größe, ne? Kann man die Größe, waren aber zwischen 80, 90 Dollar Cent. Dann hast du noch also Importkosten und die ganzen Containerkosten und so, also Logistikkosten. Da waren dann auch nochmal, keine Ahnung, 2-3 Dollar. Aber du hattest das am Ende des Tages, hatte ich das im Keller meiner Eltern für 3-3,5 Dollar. Ja, und dann habe ich die in diesem Laden verkauft. Das kann ich dir damals, ich kann es nicht mehr sagen, aber ich würde tippen, dadurch, dass ich ja direkt an den Endkunden verkauft habe, war das bestimmt für 100 Euro oder 119 Euro.
Mach für 79 okay, Euro. Ja. Geld drucken, ja.
Das war auf jeden Fall eine gute Marge, wenn es jemand gekauft hätte. Ja, das war das Problem. Das heißt, so sind wir gestartet und das lief auch nicht so gut an tatsächlich in diesen Läden. Dann habe ich erst gedacht, das wäre Saarbrücken. Dann habe ich gedacht, komm, mach's doch mal einen in Berlin auf und einen mal noch in einer anderen Stadt. Das lief aber auch nicht. Also habe ich gedacht, okay, die Motive, ich war relativ überzeugt von diesen Motiven. Dann dachte ich, die müssen es ja irgendwie sein. Dann müssen wir einen anderen Vertriebsweg finden. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen an den Handel. Und dann sind wir, nachdem diese Pop-Up-Stores eigentlich misslungen war, das war eine harte Zeit, weil du hast am Ende halt einfach mal 8-10 Stunden in diesem Laden gestanden.
Und nichts verkauft. Okay.
Und du hattest ja auch keinen Podcast zum Hören damals.
Das war das Problem, ja.
Ich konnte ja nicht OMR hören.
aber okay, das heißt dann in Handel zu gehen, heißt an welche Handelskette du
da? Ich hatte damals so einen Golf 4 von meinen Eltern und dann bin ich erstmal rumgefahren. Also ich bin dann in der Zeit, das habe ich noch alles im Saarland gemacht, zusammen mit meinem Bruder. Dann sind wir umgezogen nach München. Meine Freundin war in München, heute meine Frau. Und dann sind wir nach München. Und dann habe ich einfach aus dem Auto raus, bin ich in Möbelhäuser reingefahren oder in so, am Anfang fährst du ja nicht in so große Ketten, sondern einfach in so jede Stadt oder vor jeder Stadt sind ja immer diese großen Möbelhäuser, sei es jetzt ein Sigmüller oder ein Porter oder je nach Region hast du ja so unterschiedliche und auch dann fängst du mit den kleinen Möbelhäusern an oder Einrichtungshäusern. Dann bin ich da reingegangen, hatte die ganzen Bilder im Kofferraum und habe die unter meinen Arm gepackt und bin da rein und habe versucht, die zu verkaufen.
Und das war erfolgreich?
Das war hart.
Das war, glaube ich, sofort.
Das war hart.
Aber war es erfolgreicher?
Das war erfolgreich, immer definier erfolgreich, aber es war erfolgreich. Also es war zum einen mal, es war auf jeden Fall hart, weil natürlich wurde sie super oft rausgeschmissen. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, es war einfach...
Also du kamst ohne Termine
an? Absolute Kaltakquise, ich kam ohne Termine an, ich bin da rein.
Auf dem Parkplatz gefahren.
Da waren Kunden drin in diesem Laden, ich bin rein, ich habe gesagt, ich muss mal mit irgendwer, wer kauft hier ein? Ich hatte hier geile Ware. Und das ging erstaunlich gut.
Also, wow, das ist auch schon wirklich die ganz harte Schule.
Ja, es ging erstaunlich gut. Ich hatte dann immer so eine Faustregel, dass ich, wenn ich 5-mal rausgeschmissen wurde, dann habe ich aufgehört an dem Tag. Weil ich da echt irgendwann gedacht habe, okay, also da kriegst du ja irgendwann fast Depressionen. Ne? Und dann hatte ich irgendwie die Regel, okay, nach 5-mal Rausschmiss am Tag habe ich auch abgebrochen. Aber so bin ich eigentlich durch die Republik geeiert mit diesem Golf und habe das versucht zu verkaufen. Und es lief gut. Also am Anfang hattest du nur die kleinen Einrichtungshäuser. Hast du mal normal, ich hatte dann, hast ja so Paketchen geschnürt und so, ne? Also irgendwie für 400 Euro verkauft damals. Kleines Paket 500 Euro, mittleres Paket 300 Euro oder so. Oder manchmal hast du es auch einfach verschenkt, um zu sagen, probier es mal aus. Und wenn es sich verkauft, ruf mich an. Und dann bist du sukzessive, gehst du dann an die großen Möbelhäuser. Das hat aber auch gedauert, bis du mal so einen Termin kriegst.
Und wie viel Umsatz bist du gekommen auf die Art und Weise?
Ich bin tatsächlich, genau kann ich dir nicht mehr sagen, aber ich glaube, das erste Jahr waren so 120.000 Euro aus dem Auto raus.
Aha.
Im zweiten Jahr waren wir schon so bei 350, 400. Das war damals schon, ich fand das schon, also
absolut.
Das war damals die Welt für mich.
Ja, vor allem mit der Marge ist ja für dich dann schon, wenn man
ja, das ist gut.
Also hätte man ein paar Jahre weitergemacht, hättest du besser Millionär geworden.
Das wäre, ja. Nee, aber. Und dann sind wir an die größeren Ketten ran, haben wir uns sozusagen gewagt, da Listungen zu holen, weil die üblichen Verdächtigen, XX Lutz, Porter, dann auch mal so Baumärkte, Hagebau hatten wir eine Listung, Hornbach hatten wir eine Listung, dann hatten wir eine große Listung in der Schweiz.
Nach ein paar Millionen Umsatz dann.
Ja, das war dann auch so. Wir hatten dann, glaube ich, 2008 schon fast, 2009 so 2,5 Millionen Umsatz, 2,5. Das Problem war nur, dass das irgendwie nicht so durchdacht war, das Geschäftsmodell, weil wir mussten die Ware vorfinanzieren, weil die Chinesen wollten ja vorfinanzierte Ware, man musste mehr davor zahlen. Und die Möbelhäuser haben eine super lange Zahlungsziele. Und so hatten wir eigentlich kein Cash. Das war eigentlich unser Hauptthema.
Also nochmal kurz zu den Chinesen. Da haben dann wirklich Menschen diese Bilder auch richtig geil gemalt? Oder
richtig geil gemalt, ja. Ich habe jetzt gerade Bilder nochmal rausgesucht, weil ich auch irgendwie mich an die Zeit erinnern wollte. Ich war ja dann dort. Und das ist irre, das musst du dir so vorstellen, wie wenn du es war auch damals in einem normalen Wohnhaus, nicht irgendwie in einer Fabrik, sondern in einem Wohnhaus, bist du reingegangen, da hingen dann leere weiße Leinwände an der Wand und dann hing das Musterbild. Also was habe ich früher bestellt? Ich hatte ja keine Ahnung, was ich verkauft. Ne? Das heißt, ich bin eigentlich bei Google, habe Toskana-Bild eingegeben, habe ich mir irgendein Bild gezogen und das habe ich zu den Chinesen geschickt. Das war dann, habe ich gedacht, okay.
Dann haben die es nachgemalt.
Dann haben die es nachgemalt. So habe ich das gemacht.
Das sah dann aber aus wie alte Meister.
Es sah aus, genau, wenn du ein altes Meister bist. Gut, da könntest du einfach sagen Van Gogh, dann haben sie es selber gezogen. Und
haben es nachgemalt. Aber nicht jetzt irgendwie...
Nee, die haben das mit Öl von Hand nachgemalt.
Also das kann ja kaum einer, das ist schon geil.
Ja, das ist schon geil, ja, total. Das war richtig gut. Das war auch wirklich, also es sah auch richtig gut aus. Es war qualitativ okay.
Okay, Respekt, ja. Und wie hast du dann das Zwischenfinanzierungsproblem gelöst?
Gar nicht, indem wir online gegangen sind. Also wir haben dann gesagt, okay, irgendwie müssen wir dieses Problem lösen. Also es gab eigentlich zwei Probleme an dem Geschäftsmodell. Das eine war eben die Liquiditätsprobleme, weil wir einfach durch diese lange Zahlungsziele konntest du eigentlich nicht wachsen. Ne? Jedes Wachstum musstest du irgendwie vorfinanzieren. Du hattest ja auch immer die falschen Motive auf Lager. Das heißt, du hattest ja diesen ganzen falschen Stock, den du auch erstmal wegkriegen musstest. Und das Problem war, dass desto größer du eigentlich wurdest, desto höher wurde der Druck vom Handel. Also der Handel hat dann irgendwann richtig angefangen, dir WKZs, also Werbekostenbeiträge, reinzuschieben. Oder der hat mal gesagt, du kriegst nur noch neue Listungen, wenn du die und die Häuser sozusagen erstmal mit Kommissionsware machst und solche Themen. Das heißt, auf der einen Seite hast du dich gar nicht mehr so wirklich da als Unternehmer gefühlt, weil du hast eigentlich vom Handel irre Druck bekommen. Und auf der anderen Seite war es, wenn du auf dein Cash geschaut hast, auch eigentlich kein gutes Geschäftsmodell. Es war zwar vom Wachstum gut und von der Marge theoretisch auch gut auf Papier, aber du hattest es halt.
Aber in dem Moment, wo man es aufhört, kannst du es ja auslaufen lassen, kriegst die letzten Forderungen dann überwiesen.
Ja.
Dann bei der, sagen wir mal, bei 200 Millionen Umsatz.
2 Millionen, ne?
Zweieinhalb. Bei der Marge ist es ja fast egal. Dann hast du doch die erste Million damit verdient.
Ja, wir haben damals, wir haben dann verdient, ist ja immer relativ
viel.
Als Unternehmer gibst du das ja immer gleich wieder aus.
Ja, aber auf Konto
alles, was du hast, gibst du ja aus. Und wir haben dann eben 2009 entschieden, Bilder mögen wir eigentlich, das vom Typ her, vom Modell her. Und lass uns mal was online machen. Und dann so sind wir dem Ding umgangen. Ne? Wir haben dann gesagt, okay, lass uns einfach weg vom Handel hin zum E-Commerce gehen. Das war eigentlich die Idee. Das war eigentlich unser Mindset damals. Und haben dann 2009 gesagt, wir bauen E-Commerce auf und lassen den Handel so lange laufen, damit wir sozusagen weiterhin Umsatz haben. Und haben dann 2010 die MyPoster gegründet. Wir haben dann relativ lange programmiert, ein Jahr. Bisschen länger bis.
Aber die Idee war dann halt mehr oder weniger Motive crowdsourced, also nicht mehr die kaufen eure Motive, sondern Leute laden ihre eigenen Fotos
hoch. Ja, weil wir das Thema hatten, dass wir gemerkt haben, wir haben immer die falschen Motive. Das heißt, wir wollten das Problem eigentlich auch weg haben. Wenn wir in Bilder bleiben, dann lass es uns so machen, dass der Kunde den Content bringt, weil dann ist es uns, dann müssen wir vorne, haben wir schon mal ein Problem weniger in der Kette.
Aber da, sagen wir, das habt ihr wirklich dann euch initial ausgedacht? Oder ich meine, es gibt ja, ich meine, Snapfish heißt so eine, es gibt irgendwie
MyPhotoBook. Also ich glaube, es gibt eine ganze Mittlerweile gibt es Teve Color, glaube ich. Also ich habe den Markt nicht ganz recherchiert, aber ich wusste oder weiß es in den letzten Jahren auch schon natürlich sowas auch verschenkt, irgendwie Weihnachtsfeiern irgendwo. Das machen ja schon einige, ne? War das damals auch schon so?
Ja, das war damals, ich glaube, als Unternehmer siehst du ja die Konkurrenz nicht so, ne? Da denkst du irgendwie, komm, lege ich los, krieg schon hin. Damals gab es mit Sicherheit schon unseren Hauptkonkurrenten, den es heute auch noch gibt.
Was ist das?
PostXL gab es damals schon. Ich glaube, die sind 2006 gestartet. Cewe gab es sowieso, klar. Und dann gab es noch ein anderes Unternehmen, das hat Cewe dann gekauft, hat PostXL damals gekauft. Das hieß PostaJax, haben die dann zugemacht.
Und die Amerikaner?
Die Amerikaner waren damals sozusagen in unserem Markt gar nicht so präsent, haben wir nicht so wahrgenommen. Und es war vom Marktumfeld noch anders. Ich meine, es war 2008, 2009, es war jetzt nicht so wie 2022. Also es war noch irgendwie alles machbar.
Kundenakquise war wahrscheinlich auch extrem entspannt, weil man irgendwie bei Google einfach...
Genau, SEO war anders, war sozusagen schon nochmal eine andere Welt damals. Nichtsdestotrotz sind wir gestartet, ich glaube, mit einer Bestellung am Tag. Also ich glaube, also wir hatten immer eine Bestellung. Wenn wir keine hatten, habe ich bestellt. Also wir hatten immer eine Bestellung, dafür haben wir gesorgt.
Und wer hat das Fulfillment gemacht?
Ist Fulfillment. Wir haben damals 2009 dann auch entschieden, dass wir zusätzlich zum Import auch selber drucken. Wir haben uns damals in unserem Büro, mein Bruder und ich, einen Drucker gekauft. Also, damals weiß ich noch, es war sau viel Geld für 5.000 Euro, so ein Drucker. Und dann haben wir sozusagen schon gedruckt damals. Und haben das Fulfillment, also wir haben nur gestartet mit Wandbildern damals, auch nicht mit einem Riesensortiment, sondern mit einem kleinen Sortiment, Leinwände, Poster und all das. Und das haben wir sozusagen selber gedruckt. Und dann hatten wir noch 3-4 andere Artikel. Das hat tatsächlich jemand wir hatten Glück, weil da war eine Druckerei gegenüber auf der Straße. Und dann sind wir sozusagen immer mit einer Palette rüber gefahren. Die haben es für uns gedruckt. Dann sind wir mit der Palette wieder zurückgefahren, mit so einer Eidechse über den Bordstein. Und okay. haben das dann verfehlt. Also verfehlt haben wir, hab ich.
Aber da waren das am Ende auch Druck oder Fotos? Oder was habt ihr da vor allen Dingen produziert? Also Becher oder es gibt ja mittlerweile alles, ne?
Nee, wir haben angefangen mit ganz normalen Leinwandbildern. Leinwandbilder, Poster und das war's. Und dann kamen sukzessive Produkte dazu. Heute druckt man ja auf ganz viele Materialien. Man kann auf Acrylglas drucken, Aluminium drucken. Natürlich kannst alles
Aber du gibst ja auch Kalender. Also
ja, genau,
wie
Kalender,
Fotobücher. Wie viele Produkte habt ihr aktuell, die man bei euch kaufen kann?
Ja, wir unterteilen das in so ganz viele Verticals. Also wir haben alles, was ihr Foto in groß ist. Also Wandbilder, da ist sozusagen alles, was du an die Wand hängen kannst. Also Poster, Leinwand, Rahmen, Aludiba und Acrylglas. Dann haben wir Fotobuch. Dann haben wir Kalender. Dann haben wir Karten, Grußkarten, Weihnachtskarten. Dann haben wir Fotos, also ganz normale Fotoabzüge. Dann haben wir noch ein Produkt, das heißt so Bilderboxen. Das sind auch Fotoabzüge drin. Genau. Und dann verkaufen wir bei der MyPoster aber selber auch nochmal so andere Motive. Das ist aber total kleiner Markt.
Okay, was heißt das, die Idee, dass man bestehende Motive bei euch kauft, die ist eigentlich raus, sondern es geht wirklich nur noch um eigene, also ihr seid eigentlich eine Druckfirma mehr oder weniger, das kann man sagen.
Ja, wir würden uns so nicht bezeichnen. Ich sage immer, drucken musst du können. Also wir haben zwei Produktionen, eine in der Nähe von München, eine in Dachau, in Dachau in der Nähe von München und eine in Sachsen-Anhalt. Aber am Ende schreiben wir Software. Am Ende ist es sozusagen für uns das Wichtigste, dass die Kunden, du hast ja einen krassen Pain. Ich meine, der Pain, ein Fotobuch zu gestalten, ist ja sauhoch. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass du eigentlich keinen Bock hast, das anzufangen. Aber du willst es machen, weil du weißt, wie deine Mama sich freut oder deine Oma. Ja, das heißt, diesen Pain, ja, den kannst du ja eigentlich nur mit Software schlagen. Das heißt, wir haben super früh angefangen, so konnten wir uns auch von der Konkurrenz unterscheiden, mit Software versuchen, alles zu erschlagen. Wir haben von vornherein die ganze Software selber geschrieben und heute schreiben wir diese ganzen Konfiguratoren rund um die Produkte selber. Und das Drucken, ja, wir sind sehr gut im Drucken, die Produktionen sind super, wir kriegen auch wahnsinnig viel Ware raus. Und wir haben eine super Produktionssteuerungssoftware, die uns ermöglicht, dieses Losgröße 1 effizienter durchzukriegen. Das ist auch gar nicht so leicht, weil ja alles Losgröße 1 ist. Da unterscheiden wir uns ja von einem Flyer-Alarm oder von einem MeinDruck oder so, die sozusagen ja Flyer drucken oder alles in Masse. Aber wir Losgröße 1, ne? Wir drucken dein
Motiv einmal, ja.
Dein Urlaubsbild. Genau. Und das muss halt passen. Du verzeihst uns
das. Das machst du auch alles selber. Also das heißt, die Wertschöpfungskette ist komplett in-house.
Komplett in-house, ja. Wir haben so ein, zwei Partner in den ganzen High Seasons. Wo wir sozusagen einfach mehr Auftragseingang kriegen, als wir wegarbeiten können. Da haben wir noch zwei Partner angeschlossen. Die machen aber nur ganz spezielle, zum Beispiel bei Fotobuch, einen speziellen Typ. Sonst machen wir alles selber.
Und ihr habt es auch bis heute, ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, auch alles selber finanziert?
Ja, bis heute haben wir alles selber finanziert. Wir haben also die Maschinen und so, klar, da sind Maschinenleasings drauf, aber wir haben kein Venture Capital drin.
Oder? Wie viele Menschen arbeiten für die Firma?
Im Moment den genauen, so circa 350. Wow. Ein paar mehr, ein paar weniger.
Das ist eine krasse Geschichte. Und ich meine, es gibt da wahrscheinlich immer wieder Leute, die auch sagen, kann ich euch nicht ein bisschen Kapital geben oder habt ihr nie gewollt?
Nee, haben wir nie gewollt. Haben wir Menschen, die das fragen, ja, aber das haben wir bis jetzt nicht angenommen.
Das ist jetzt einmal Familienunternehmen. Du machst es, dein Bruder und deine Frau, glaube ich, auch, ne?
Genau, ja. Und das funktioniert tatsächlich hervorragend. Also ich muss auch sagen, ich sitze zwar jetzt hier allein, aber ohne meinen Bruder oder ohne meine Frau wäre es unmöglich gewesen, hier hinzukommen. Ja.
Aber wenn man ein bisschen recherchiert, dann gibt es so Geschichten, dass du diesen Weg auch hart erkauft hast. Also ich glaube, es gibt von mehreren Hörstürzen und Bandscheibenvorfällen und also die Reise, die jetzt natürlich geil klingt und auch einfach super ist, unternehmerisch, ist für dich schon auch ein harter Weg gewesen.
Ja, ich glaube, ich hatte in dieser Zeit, in der 2013, 14, 15, die MyPoster war super klein noch. Der Handel, wir mussten den Handel weiterführen am Ende, ne, weil er hat ein bisschen Umsatz gebracht und er hatte dann natürlich auch Volumen gebracht und wir brauchten Volumen in den Produktionen. Du musst dir vorstellen, das Schwierigste war eigentlich, dass wir versucht haben, den Online-Business mit sozusagen einem recht kapitalintensiven Produktion aufzubauen. Diese Maschinen sind ja alle, also es ist ja keine Schnapper, die du da kaufst. Ne? Du brauchst ja dann Fläche und du hast ja einen ganz anderen Typ Mensch, den du auch immer brauchst. Das heißt, wir haben auch immer an zwei Fronten gekämpft. Und diese Zeit, wo wir den Handel noch hatten und die MyPoster versucht haben wegzukriegen vom Handel, also das war dann so, und die hat ja auch keinen Umsatz gemacht. Ich meine, die hat, glaube ich, im ersten Jahr die MyPoster damals, ja gut, 1 Million gemacht oder so, und hat sie 2 gemacht, dann 4, dann 8, immer ein bisschen mehr als verdoppelt, glaube ich, die ersten Jahre, war jetzt auch nicht so schwer, auf dem Niveau. Und da war es einfach eine harte Zeit. Ich glaube, da hat man als Unternehmer so einen Traum und dann zieht man es durch, da hat man keine so, also ich hatte keinen Respekt vor meinem Körper und dann hat es ab und zu geknallt. Ja, ich hatte ein paar Gehörstütze, ein paar Bandscheibenvorfälle, ja.
Wahnsinn, okay. Und bist du immer hart am Wind gesegelt, weil das Geld, was ihr da jetzt irgendwie umgesetzt habt, musste direkt wieder investiert werden, um halt wachsen zu können?
Ja, immer hart am Wind. Also aber mit Freude tatsächlich.
Mit Bankkrediten dann oder immer aus dem Cashflow?
Nee, es hat ewig gedauert, bis wir Bankkredite hatten. Wir haben, ich glaube, ich habe auch meine erste Kreditkarte hat, boah, ich glaube, fast 6, 7 Jahre gedauert, bis ich eine Kreditkarte bekommen habe von der Bank, bis ich überhaupt als kreditwürdig, das hat bestimmt 2015, 2016 gedauert, bis ich meine Kreditkarte bekommen habe. Wir haben das bis 2000, bis wir eigentlich Unique gekauft haben, haben wir es ohne Bankkredite gemacht.
Ist das eigentlich in dem Segment so üblich? Ich meine, wir haben es eigentlich in den letzten Jahren hier im Podcast nicht so richtig gecovert. Es ist ja der euch, es gibt dann irgendwie, hast du gerade gesagt, Poster XXL, es gibt irgendwie Flyer Alarm, das sind ja schon auch wirklich jetzt nicht gleiche Firmen, aber schon auch, sagen wir, in demselben Umfeld tätig und extrem große Firmen. Ist es auch alles Eigentümer, die es selber gemacht haben?
Nee, wir sind der Letzte, soweit ich weiß, der sozusagen kein Venture Capital oder Private Equity oder irgendwas drin hat. Die anderen sind meistens schon einmal verkauft, zweimal verkauft oder haben die Mehrheiten schon abgegeben. Also wir, zumindest jetzt von dem, was man so in der Branche kennt, sind wir die Einzigen noch, die übrig sind. Ja, aber Poster XXL zum Beispiel hat sich auch super lange gebootstrapped, bis sie sich dann verkauft haben.
Okay, und da ist jetzt der Grund daraus?
Ja.
Und ist das, sagen wir mal, von den Materialeinsatz ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel höher wie damals mit den chinesischen Produkten, oder? Ich meine, wenn man jetzt überlegt, wie ist so die Mathematik? Also was kostet bei euch, wenn ich jetzt bei euch so einen Fotokalender bestelle, was kostet der so, ein Jahreskalender?
Kommt drauf an, welches Papier du wählst, aber wenn du oder ob du eine Veredelung willst, also, oder nicht. Wenn du schick haben willst, sozusagen. Ja. Wenn du schick haben willst, dann kostet das in einer A4 an der Wand zwischen 20 und 24 Euro.
Und Produktion ist wahrscheinlich dann trotzdem jetzt irgendwie 3, 4 Euro oder sowas.
Ja, genau.
Das heißt, große Margen nach wie vor, aber jetzt hohe Marketingausgaben?
Hohe Marketingausgaben, also genau, du hast natürlich, muss man sagen, den Maschinenpark, der gefüttert werden will. Das ist nicht so, du kannst zwar das Material rechnen, aber am Ende des Tages hast du Produktionen, die das ganze Jahr laufen. Das heißt, die verursachen eigentlich das ganze Jahr Kosten und du hast ja diese High-Season-Kalender, zum Beispiel, gutes Beispiel, verkaufst du halt echt nur in 6 Wochen. Im Juli will keiner einen Kalender.
Das machst du von deinem Umsatz von 100 Millionen, machst du dann auch die Hälfte in...
Ja, 30% oder so in Q4. Also 30% dann, genau, weil, ja,
nee. Das wäre noch eigentlich okay verteilt.
Nicht Q4, sondern November, Dezember dann.
Okay.
Ja,
Oktober, November, Dezember. Das heißt, die Margen sind eigentlich nicht schlecht, aber du sagst jetzt irgendwie die ganze Maschinenpark, Abschreibung, Auslastung, das ist das Problem.
Ja, nicht das Problem, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also das muss man einfach berücksichtigen, wenn du jetzt sagst, ein Kalender hat 3 Euro Papierkosten, klar, vielleicht noch 1, 2 Euro Personal drauf und dann Abschreibung, Maschinen und so, aber die laufen halt im Sommer nicht, ne? Da musst du gucken, wie fütterst du die im Sommer.
Und was macht man da?
Ja, wir sind ja dann in unterschiedliche Geschäftsmodelle gegangen. Wir haben ja nicht nur die MyPoster, wir haben ja noch andere Firmen. die sozusagen rund um das Thema Druck oder On-Demand-Druck, alles, was wir eigentlich so ein bisschen an zum Beispiel haben wir ein Unternehmen, das verkauft Grußkarten, Weihnachtskarten, Hochzeitskarten, Kartenliebe, und das ist zum Beispiel super im Frühjahr und im Sommer.
Habt ihr euch beteiligt oder habt ihr einfach übernommen?
Das haben wir das habe ich rausgegründet, also in der gleichen Gruppe, das haben wir gegründet. Das ist an den Start gegangen letztes Jahr im Januar oder vorletztes Jahr im Dezember, letztes Jahr im Januar. Ja.
Okay.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs-, Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts, unter liquid mit Q, liquid.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes.
Zurück zum Podcast. Aber es halt, am Ende ist wahrscheinlich trotzdem Marketing immer noch ein Thema, weil was am Anfang so einfach war, weil halt Google einfach war, SEO und SEA war günstiger, wenn ich mir das vorstelle, oder ich habe ja gerade in der Recherche drauf geschaut, auf euer Keyword bietet natürlich dann auch Poster XXL, man merkt, da ist natürlich der Wettbewerb, die Keywords sind hart umkämpft, die da irgendwie, weiß ich nicht, Kalender drucken oder Fotos drucken, dann ahne ich, dass da kostet ein Klick wahrscheinlich schon irgendwie mittlerweile ein paar Euro.
Ja, also genau, ich glaube, es ist was Gutes und was Schlechtes, ne? Wir sind total suchgetriebener Markt, das heißt, wir haben zumindest die Suchanfragen. Das hilft dir auch schon mal im Marketing, dass du irgendwie nicht hinterherlaufen musst, sondern du hast sie schon mal da. Also der Strom ist schon mal da. Und dann kommt es, genau, so extrem hohe Klickkosten. Von daher musst du eigentlich gucken, dass du konvertierst. Also wir sagen auch immer, es ist am Ende ein Conversion-Game. Musst du einfach gucken, dass es saugut konvertiert. Und dann hast du ja unterschiedliche Produkte, wo du sehr gute Wiederkaufraten hast. Du hast zum Beispiel ja ein Fotobuch, was jährlich gekauft wird, ein Kalender wird jährlich gekauft. Dann hast du so ein Thema wie Fotoabzüge, was ja auch, du machst ja, viele Leute machen alle 6 Wochen oder 8 Wochen.
Also CRM ist ein großes Thema bei euch.
Genau, CRM ist ein großes Thema, obwohl wir jetzt nicht wirklich gut sind in CRM, würde ich jetzt mal sagen. Könnten wir besser sein, oder? Aber wir arbeiten dran. Aber wir haben zum Glück Kunden, die das dann für uns tun, die zurückkommen.
Okay, am Ende, wenn man jetzt so 100 Millionen Umsatz hört, schätze ich jetzt mal, weil nicht 10% Marge schafft man das?
Man könnte das schaffen, ja.
Aber ihr investiert wieder.
Genau, wir reinvestieren. Wir haben sozusagen, wir investieren immer viel in Software, wir investieren viel in neue Geschäftsmodelle. Wir haben natürlich immer auch sehr viele Mitarbeiter, damit wir, so kennst du ja selber, wenn du vorhast, was Neues zu gründen, dann musst du irgendwie, greifst du ja auch immer manchmal aus dem neuen Pool oder aus dem alten Pool. Das heißt, wir haben schauen, dass wir da auch immer gut gestafft sind, so dass wenn neue Herausforderungen kommen, dass wir die kriegen. Aber man könnte das schaffen, klar. Aber ich glaube, man könnte das aus vielen Geschäftsmodellen machen. 20 kann man nicht
schaffen, ne? Aber also das ist wahrscheinlich unmöglich, oder 20%?
Ich glaube, wenn du unsere Konkurrenz anguckst, dann ist das auch möglich.
Ja?
Ja.
Also ist das öffentlich oder kann man das, also siehst du das so?
Das ist halbwegs öffentlich, ja, teilweise.
Okay, wow, das ist ja schon irgendwie dann auf dem Umsatzniveau ist schon attraktiv dann.
Ja.
Und aber alle, ich meine, Flyer-Alarm sehe ich ab und zu mal, dass die irgendwie Bandenwerbung, Sport, Sponsoring oder solche Sachen machen. Das ist aber, macht die alles nicht?
Machen wir alles nicht. Wir haben im Marketing-Mix haben wir halt auch, wir haben letztes Jahr, auch dieses Jahr Fernsehwerbung gemacht. Rund um dieses ganze Thema Krampf ist vorbei, also rund um dieses ganze Software-Thema. Bei uns ist einfach Fotobuch zu erstellen, ne? Altes Thema. Aber nee, Bandenwerbung, da sind wir am Ende, ist so ein Flyer-Alarm ist schon viel größer als wir. Ich kenne jetzt eben seine Umsatzzahlen nicht, aber ich würde tippen, der macht 400 Millionen, 500 Millionen, vielleicht tue ich ihm jetzt auch, vielleicht macht er auch viel mehr, ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist er schon viel größer, das heißt, die haben da schon nochmal ein ganz anderes Spending als wir.
Das heißt, bei euch geht Marketing 80% in Google rein?
Ja.
Und dann noch ein bisschen Fernsehtesten hier und da?
Bisschen Fernseh, YouTube, Display, die üblichen Kanäle, Influencer funktioniert bei uns auch gut.
Ah, okay.
Weil wir, klar, wir sind ja, also wir haben jetzt diese ganzen, wir covern ja ideal zum Beispiel Geburt oder Hochzeit oder all die Themen, ne? Und da hast du natürlich Influencer, die da voll reingehen. Das ganze Thema Weihnachten, Weihnachtsgeschenke ist perfekt für Influencer. Also wir haben schon, unser Influencer-Game ist nicht so schlecht. Und da haben wir schon auch, sehen wir gute Zahlen.
Und ihr habt angefangen, also du hast gerade erzählt, eine eigene Gründung zu machen oder eine, sagen wir mal, auslastungs-, saisonal sinnvolle
Tochter- und gute Geschäftsmodelle, ja, genau. Muss man sagen. Ja, ein geiles Geschäftsmodell, ja.
Aber ihr kauft auch jetzt zu. Also ich habe irgendwie gelesen, auch ein anderes Startup hier, Unique oder Junique, kannte man ja so, weil in der Gründerszene immer jahrelang diskutiert. Den ging es dann, glaube ich, in Corona auch nicht so gut und da habt ihr zugeschlagen.
Ja, wir haben, genau, also wir haben letztes Jahr tatsächlich zwei Firmen zugekauft. Wir haben eine kleine Firma zugekauft in Frankreich, die heißt Art Photo Limited. Da machen wir so, die ist eigentlich sehr geil, da machen wir, versuchen wir eigentlich so das Epic-Foto zu haben. Also wir haben dieses John F. Kennedy-Foto und das, da haben wir zum Beispiel eine Lizenz mit Life Magazine. Das sind wir der einzigste Drucker, der die hat. Das heißt, wir versuchen dieses Queen-Foto, also jedes Foto, was, wenn du eine Band oder eine Person denkst, das vor dir ist, oder das Steve McQueen-Foto mit der Pistole, das haben wir dort drin, das verkaufen wir auch.
Mohammed Ali.
Ja, genau, das haben wir. Wir haben das Foto. Also wir haben immer dieses Epic-Foto, das ist die Idee dieses Unternehmens, haben wir eine ganz kleine Firma in Frankreich mit zugekauft. Und die ist sehr cool. Und dann haben wir eben letztes Jahr, also genau, im November haben wir noch Unique gekauft. Denen ging es in Corona gut. Uns ging es auch gut.
Aber wann, wie waren denn die dann verfügbar? Also habt ihr da, ich hatte das Gefühl, ihr seid da einen guten Deal rangekommen.
Wir sind an einen guten Deal rangekommen, hast du gehört. Ja.
War meine Beobachtung von außen tatsächlich.
Ja, total.
Weil da ist ja auch viel Geld reingeflossen, ne?
Das
ist
ja schon auch 29 Millionen, glaube ich.
Die habt ihr dafür nicht bezahlt, nehme ich an.
Nee.
Ja, wäre ich jetzt überrascht gewesen.
Die haben wir dafür nicht bezahlt. Von daher sind wir an einen guten Deal rangekommen. Wir hatten zu den Gründern schon immer Kontakt oder schon lange Kontakt. Wir machen in den Produktionen auch White-Label-Produktionen. Das heißt, wir produzieren nicht für uns selber, sondern wir haben wir schauen, dass wir immer auch für Dritte produzieren. Also wir produzieren tatsächlich auch für Konkurrenten von uns. Und Unique hat damals, als sie gegründet sind, sind die zu uns gekommen. Ich glaube, die hatten einen anderen Drucker davor und haben dann bei uns angefragt, ob wir für die herstellen.
Und die Drucke da sind auch irgendwie, sagen wir mal, Motive, die man selber...
Genau, die haben ja kuratierte Künstler, ne? Das ist am Ende kuratierte Motive, die sozusagen auf Unique haben, auf der Plattform, und die dann verkaufen. Und dadurch, dass wir schon super früh für die angefangen haben zu drucken, hatten wir eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Nichtsdestotrotz ging das dann über einen M&A-Prozess.
Ah, okay.
Und zwar dann Standardprozess mit allem drum und dran. Und wir haben aber dann am Ende...
Aber wenn ich jetzt für M&A-Prozess, dann ist es nicht so, dass man da Reste kauft, sondern da muss man schon noch ein bisschen bezahlen, weil sonst...
Ja, ja, nee, da hast du schon ordentlich bezahlt. Nee, wir waren auch nicht die Einzigen. Also es wollten schon mehr haben.
Ah, okay.
Ja, es war schon ein ordentlicher Prozess.
Aber was macht für euch Sinn, auch da um Auslastung zu haben?
Das hat für uns... Wir haben damit was vor, ne? Wir haben, also genau, zum einen war es schon gut für die Auslastung, muss man am Ende sagen. Die verkaufen schon ordentlich viele, aber wir sind bei der MyPoster extrem performance-getrieben und wir haben eigentlich keine so wirkliche kreative Ader gehabt irgendwo. Und wir wollten, unsere Idee war, dass wir einen Marktplatz bauen. Und wir hatten aber gesagt, okay, wollen wir jetzt damit starten oder finden wir vielleicht irgendwas, wo wir einen super guten Startpunkt haben? Und da Unique eben diese kreative Ader hat und auch schon super viele Künstler, haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich ideal für uns. Vom Namen her war es auch gut. Das hat ja, ich sag mal, die Marke ist auch ziemlich gut von dem. Also
ja, relativ super gemacht. Ja.
Genau, es ist ein super Markt, guter Bekanntheitsgrad. Das heißt, wir haben gesagt, es ist eigentlich super. Und haben dann, genau, und haben es dann gekauft.
Und der Plan ist, daraus so eine Art deutsches Etsy zu machen oder so?
Das ist der Plan. Der Plan ist, dass wir hingehen, eigentlich ein personalisiertes Etsy. Wir wollen, die Idee ist, dass wir diese ganze Creator-Community, also zum einen öffnen wir das, wir werden es öffnen. Wir haben gerade angefangen zu programmieren, also schon Anfang des Jahres, und wir brauchen circa bis nächstes Jahr, Q1, Q2 oder so, wenn wir live gehen, bis wir sozusagen unseren Softwarekern drin haben, den wir wollen. Und die Idee ist, dass wir eine komplette Creator-Community auf der linken, also auf der Seller-Seite haben. Sowohl Künstler, aber auch die ganzen Verkäufer, die jetzt auf Etsy sind oder die auf Shopify sind. Alles, wenn du jetzt, keine Ahnung, denkst an irgendjemand, der ein cooles T-Shirt entworfen hat oder so und verkauft ist, dann schaue ich schon Shopify-Shop. Und das Problem im Moment ist ja bei diesen ganzen Marktplätzen, dass die nicht fulfillen und du kannst es nicht personalisieren. Also wenn du mal auf Etsy personalisiert hast, hast du ja am Ende nur dieses kleine Personalisierungsfeld. Da musst du irgendwie reinschreiben, mein Name ist Philipp, bitte schreib das aufs T-Shirt, ne, wenn du das irgendwo haben willst. Und dann kriegst du das sozusagen von dem Seller, der bearbeitet es dann in Photoshop und schickt dir das und dann sagst du, ja, passt so. Und diesen Pain wollen wir eigentlich wegnehmen, plus, dass der Künstler im Moment, der Etsy-Seller muss auch fulfillen. So sind wir auch drauf gekommen. Wir haben sozusagen bei uns gemerkt in den White-Label-Produktionen, dass wir super viele Shopify und Etsy-Seller bekommen haben, die individuelle Produkte bei uns produzieren lassen haben und dann zu sich nach Hause geschickt haben und haben die verpackt und dann an dich geschickt, wenn du bestellt hast. Und jetzt gehen wir hin und sagen, okay, wir bauen eine Plattform, wo du so diese ganzen kreativen Creators, die ganzen Seller, vorne rum die Produkte designen können. Also wir sorgen dafür, dass wir vorne rum irre viele Produkte haben. Also nicht nur Wandbilder, sondern die ganze Klaviatur, alles, was du also jetzt von einem, ich sag jetzt mal, einem Baby-Pillow, wo du irgendwie den Namen deines Kindes draufschreibst, was du verschenkst, oder auch ein T-Shirt, also Apparel oder auch Schreibwaren oder was auch immer, kannst du dir alles vorstellen, Geschenkanhänger, alles, was du irgendwie kreativ gestalten kannst, sei es, und dass du als Buyer dann eben in einem ganz normalen Konfigurator, weil da sind wir einfach sau gut drin, dieses ganze Produkt dann gestalten kannst, machen kannst und wir machen auch das Fulfillment für dich. Das heißt, wir nehmen eigentlich dem Etsy-Seller, also der Seller, der jetzt schon auf Etsy verkauft, dem geben wir eigentlich einen viel einfacheren Prozess für ihn, weil er muss zum einen nicht mehr das Ding selber personalisieren und zum anderen machen wir auch das Fulfillment für ihn. Mhm. Und das ist das, was wir damit vorhaben.
Mhm. Okay, also und ihr sagst gerade Frankreich, habt ihr auch zugekauft. Seid ihr auch schon europaweit aufgestellt oder bislang?
Je nach Firma, genau. Also bei Unique machen wir fast alle europäischen Länder, bei der MyPoster machen wir alles nach Süden, nach Norden machen wir nicht viel, also wir machen kein England da und kein Skandinavien.
Aber ist der Markt zu klein und die Wettbewerb zu groß, oder?
Ist eine gute Frage. Wir fragen uns jedes Jahr, wieso wir da nicht drin sind in England. Sind wir einfach im Moment noch nicht. Wir hatten genug zu tun mit Dach und auch mit MyPoster macht auch Spanien, Italien. Und da hatten wir eigentlich genug zu tun, wir hatten da genug Wachstumschancen und du weißt es ja, also muss man schon, jede Sprache oder jede Währung hat eine gewisse Komplexität auch wieder, dann hast du jetzt, ist der Brexit auch nicht mehr so attraktiv für UK zu schicken, das heißt, du hast da auch eigentlich ein paar Logistikthemen und dadurch, dass wir jetzt da oben auch keine Produktion haben, also in UK.
Wo willst du damit hin? Ich meine, wenn man das so hört, Corona habt ihr jetzt auch zugelegt, das hattest du gerade schon angedeutet, da kann man sich vorstellen, Leute, ähnlich wie bei den Baumärkten, die richten ihre Wohnung neu ein oder ihre Kellerräume und dann geht man zu euch und lässt sich was Schönes drucken oder designt was Schönes. Was ist denn der Weg? Also eines Tages in die Börse oder warten, bis es noch größer ist und dann nochmal bei Private Equity anrufen, oder?
Gute Frage. Ich glaube, man macht sich da immer so seine Gedanken. Ich habe jetzt noch keine, ich glaube, wir gucken uns immer mal wieder an und sagen, okay, ist es in der Konstellation, in der wir das machen, können wir noch sozusagen das Wachstum oder die Ziele erreichen, die wir vorhaben. Und ich glaube, solange uns das Spaß macht und solange wir hier keine Themen kriegen mit, wir könnten, würden eigentlich gerne das tun im Kerngeschäft, aber wir schaffen es nicht, weil wir keinen Cash haben, glaube ich, machen wir das erstmal so weiter. Weil es ist natürlich schon, ich glaube, jeder Unternehmer weiß das, du ja auch, es ist einfach cool, wenn du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Es ist einfach gut, wenn du weißt, okay, du sitzt da halt am Tisch zu dritt. Und das, was du sagst, kannst du halt machen. Und du musst halt keinen vierten fragen. Und ich glaube, solange du den Zustand halten kannst.
Ist denn noch Wachstum da? Also, gerade am Anfang habt ihr immer verdoppelt. Wenn ihr sagst, dieses Jahr 100 Millionen, was ist, also, kommt man da jetzt kurzfristig auf 200 oder?
Kurzfristig ist immer relativ, also man kommt auf jeden Fall auf 200. Das ist auf jeden Fall nicht das Thema. Man muss sich ein bisschen gedulden. Ich glaube, jedes Geschäftsmodell per se wächst super gut. Also auch die Kerngeschäfte wachsen weiterhin gut. Auch im Vergleich jetzt zum Corona-Jahr kriegen wir, also zu letztem Jahr kriegen wir auch wieder Wachstum hin.
Okay.
Was cool ist. Sind wir auch mega stolz drauf. Von daher, ja, wir haben, und gerade auch was wir mit Unique vorhaben, vom Marktplatzmodell sehen wir eigentlich erstmal keine Probleme, dass wir nicht durchwachsen können. Auch bei der MyPoster wachsen wir stark. Wie gesagt, in unserem kleinen Geschäft Kartenliebe.
Also stark heißt 20-30% dann so.
Ja.
Okay.
Und bei den kleinen Firmen halt immer 100% oder 120%. So eine Kartenliebe oder so eine Art Foto Limited, was sozusagen kleiner ist, da wächst du ja immer noch stark.
Und wie seid ihr betroffen von den ganzen, also, oder wie ist dein Eindruck jetzt von Lieferketten? Ich meine, ihr müsst ja auch die Materialien einkaufen. Ist es wirklich so, dass Menschen jetzt aufgrund der Inflation bei euch tatsächlich auch schon weniger kaufen, weil man sagt irgendwie, das sind die Sachen, die man sich halt dann nicht mehr leisten kann vielleicht. Wie spürst du das so?
Also wir hatten tatsächlich eigentlich mit Anfang dem Ukraine-Krieg ging es bei uns richtig bergab, hatten wir auch richtig Sorge. Also wir hatten, der April war dann wirklich, ich glaube, zum Vorjahr minus 30, minus 35, der Mai auch.
Kaufzurückhaltung.
Kaufzurückhaltung, da ging einfach gar nichts mehr. Aber ich glaube, es war bei allen so. Also ich glaube, wenn du die ganzen Reporte gelesen hast von Zalando oder About You oder so, da war es ja auch ähnlich. Und dann haben wir angefangen, oder das haben wir dann eigentlich so im Sommer angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen nochmal ein bisschen mehr auf kürzere Aktionen, um einfach nochmal attraktiver im Preis zu werden. Das hat eigentlich super gut funktioniert und es ist dann wieder angezogen. Also es ist jetzt eigentlich seit mal 8 bis 10 Wochen ist es wieder richtig gut. Auch wieder extrem starkes Wachstum zum Vorjahr.
Aha. Wie erklärst du das?
Wir sind auf jeden Fall über dem Marktniveau. Also wir sind auch von den Daten her, ich glaube, wir sind einfach gut.
Aber also Preisaktion am Ende?
Nee, wir schauen schon, dass wir natürlich aus Kundensicht extreme gute, also attraktive Preise haben, aber wenn wir monitoren logischerweise unsere Basket Cases und die Erträge, also den Kostenkurzhold und das ist, schauen wir, dass wir es stabil halten.
Aber Einkauf ist auch teurer geworden wahrscheinlich.
Genau, wo wir Probleme haben, ist im Einkauf. Also wenn du die Rohmaterialien anguckst, die sind relativ stark beim Selbstmachen. Das heißt, wir fertigen zum Beispiel unsere Rahmen selber. Ne? Wir kaufen da einfach nur Stangenware Holz ein oder wir kaufen riesige Plattenmaterial, Aluminium oder Acrylglas und daraus erstellen wir dann Einzelbilder, also fräsen das raus. Das ist ziemlich cool, wenn man das mal gesehen hat bei uns, wie so ein Bild entsteht. Und das ist teurer geworden, das ist im Schnitt im Moment fast über alle Materialien so 12%, 12-14%, das ist schon heavy und das trifft uns schon heavy und dann trifft dich natürlich auch das, die Inflation generell, weil du natürlich Preisanpassungen oder weil die Mitarbeiter sozusagen mehr Gehaltsforderungen haben, das kennst du ja bestimmt, die kommen ja dann direkt.
Bei uns ist es nicht so.
Nein, es gibt nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ja, ich glaube, da muss man einfach dann effizienter werden. Im Moment kannst du es nicht weitergeben, das ist so. Wir versuchen den Preis am Kunden stabil zu halten, das ist so. Und gerade in der Zeit, wo die Zurückhaltung anfängt, kriegst du halt nicht so viel mehr für dein Produkt. Und wir sind ja jetzt mal ehrlich gesagt, jetzt wird es besser. Also wir sind schon natürlich am Weihnachtsbaum Q4 ein total begehrtes Produkt. Da haben wir Glück, weil wir immer das Emotionalste sind. Weil am Ende, Was will deine Oma?
Das Fotos sehen, ja.
Die will die Fotos von deinen Enkeln und was auch immer. Die will den Kalender, den sie irgendwie seit Jahren kriegt, das Fotobuch. Das heißt, da haben wir natürlich eine extreme sind wir stark durch das Produkt, was wir haben. Aber im Sommer, wenn du jetzt ein neues, deine Wohnung oder so einrichtest, dann ist die Couch wichtiger als das Bild dahinter. Dann bleibt die Wand halt erstmal weiß. Ja? Aber eine Couch brauchst du halt.
Und ich hab gelesen, bei dir zu Hause hängen gar keine Bilder.
Nee, da hängen gar keine Bilder.
Wirklich nicht?
Nee, weiß auch nicht warum. Ich da hängen tatsächlich keine Bilder. Kein einziges. Ich habe nur graue Wände. Und eine grüne und eine rote noch. Aber das wollte ich mal ändern. Aber ich muss es mit irgendeinem Original ändern. Ich muss mal in eine Galerie reinlaufen.
So Banksy oder sowas?
Ja, das können wir nicht leisten. Aber ich muss mal in eine Galerie. Mein Traum ist, dass ich irgendwie mal in eine Galerie reinlaufe und das ist es. Und so fange ich an. Aber bis jetzt habe ich irgendwie noch keins gefunden und ich kann mir jetzt einfach.
Musst du regelmäßig in so Galerien reinlaufen?
Ja, muss ich.
Ich kann mal ein Intro machen zu dem Johann König. Kennst du den?
Ja, kenne ich. Der hatte mich auch kontaktiert.
Ah.
Weil die hatten gefragt, ob wir für die Kollektionen herstellen.
Ah, der hat auf jeden Fall einiges an
ist aber preislich auch extrem unattraktiv.
Nee, hochpreisig, ja.
Hochpreisig, das, ja.
Oder attraktiv. Ich bin mir sicher, er würde dir erklären, dass das in ein paar Jahren deutlich mehr wert ist.
Ja. Ja, ich beim nächsten Mal, wenn ich in Berlin bin, laufe ich wieder rein.
Okay. Also das heißt, keine genauen Pläne, wie es weitergehen soll. Du machst erstmal weiter.
Doch schon, auf jeden Fall. Also wir haben das ja so strukturiert, dass wir unterschiedliche GmbHs haben, die einzeln geführt sind von einem Geschäftsführer. Die MyPoster führe ich eben noch mit meiner Frau zusammen. Und wir schauen schon, dass die für sich selber stark wachsen. Und dann gucken wir uns sozusagen schon an in dem Segment. Bei der MyPoster gucken wir uns dann an, ganz klar, okay, sind es Märkte, in denen wir wachsen können? Oder nehmen wir noch irgendwelche Verticals dazu? Ne? Wir haben ja bis jetzt, man könnte ja auch noch mal sagen, wir gehen jetzt außerhalb, wir könnten ja auch in Textilien gehen oder so. Wir haben ja dieses Ganze rund um Textilien. Das heißt, alles, was du so personalisieren kannst im Kissenbereich oder so, sind ja auch Riesenmärkte. Da könnte man reingehen. Wir gucken uns andere Länder an. Wir gucken uns auch mal an, okay, können wir über den Teich gehen? Die Amis haben natürlich auch einen Riesenmarkt.
Wow.
Das heißt, das gucken wir uns
aber
an.
Aber da sind doch auch ganz, also einige wirklich zu Hause von diesen Firmen, die sowas machen. Das ist, ja. Aber da hättest du keinen Respekt vor.
Nee, da habe ich keinen Respekt vor. Ich glaube, das hilft mir am Ende. Ich habe immer ein ganz gutes.
Aber es ist ja schon auch ein Business, wo es, sagen wir mal, um eine, wie sagen wir mal, Execution Exzellenz drauf ankommt. Hört mich, also beim Marketing kann ich es mir vorstellen, da muss man sehr gutes Online-Marketing machen, um da irgendwie durchzukommen. Und bei der Logistik oder Produktion stelle ich es mir auch so vor, dass das jetzt irgendwie, wenn das darauf kommt, dann schon auch sehr stark an. Ne?
Total. Also wenn du, wir haben die Produktion, ich leite die auch nicht, die hat meine Frau geleitet. Jetzt haben wir da auch einen Fremdgeschäftsführer drin, aber die ist dann auch super, super nah auch. Genau, das ist am Ende, musst du auch da wahnsinnig effizient sein. Ich meine, du hast auch Persokosten, du hast wahnsinnig viel Material und da läuft natürlich viel durch. Also wir fertigen an so einem, kannst jetzt nicht genau sagen die Zahl, aber wir werden schon ein paar tausend Artikel logischerweise fertigen.
Am Tag?
Produktion. Ja, bestimmt mehr als 10.000 am Tag.
Am Tag?
Ja, am Tag.
Okay.
Die da durchlaufen.
Aber gut, wenn man auf 100 Millionen kommen
will. Genau, muss schon ordentlich Artikel fertigen. Und da kommt es voll auf die Effizienz an, da kommt es auf Prozesse an. Das ist sozusagen ein total anderes Business, als es vorne rum ist bei der MyPoster. Genau, und da sind wir auch super stark. Und ich glaube, dieses ganze Ding hat auch nur funktioniert, weil wir in diesen Dreier-Konstellationen, Anna, Marc und ich, in diesen Anfangsbereichen halt uns komplett einander vertraut haben und dann konnte jeder so sein Ding machen. Ne? Ich habe immer die MyPoster gemacht, die neuen Geschäftsmodelle. Meine Frau hat und die sind auch beide sehr unternehmerisch. Das heißt, wir haben da alle ähnliche Denkweisen oder gleiche Denkweisen. Und so konnten wir überhaupt auch so eine Produktion dann am Ende auch wachsen lassen, als auch nicht ohne.
Aber könnt ihr jetzt auch ohne, sagen wir mal, Investments in USA das selber, meinst du, aufbauen dann vor Ort?
Ah, gute Frage. Wir wissen wir noch nicht so genau.
Aber kostet wahrscheinlich ein paar Millionen, da jetzt Fuß zu fassen.
Genau, da müsste man im Notfall eine Produktion hinsetzen. Das haben wir schon mal gemacht. Wir haben damals in Sachsen-Anhalt auch eine zweite Produktion gebaut. Das heißt, da hätten wir irgendwie Erfahrung. Nichtsdestotrotz, das würden wir jetzt nicht machen. Direkt morgen. Wir gucken uns an, wer produziert da? Wo könnten wir sozusagen, haben wir einen gemeinsamen Match, dass wir sozusagen nicht mit dem ganzen Portfolio live gehen, sondern einfach mal selektiv gucken wir uns an. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Aber wir gucken uns das nur an, ne? Das ist noch nicht beschlossen. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, dass wir einen Vertical dazu nehmen, weil es einfach leichter ist oder kostet.
Vertical heißt dann irgendwie?
Zum Beispiel Textilien oder so. Dass wir einfach sagen, komm, wir nehmen jetzt einfach Textilien dazu und dann hast du ja auf einmal nochmal einen riesen Markt.
Wo es aber auch schon bestehende Player
gibt. Da gibt es bestehende Player, aber dadurch, dass wir zum einen natürlich eine große Kundengruppe haben und zum anderen können wir, bei uns dreht sich echt super viel um Konfiguratoren, also um Software. Ist ja immer so, das Bild wird hochgeladen, was machst du mit diesem Bild, wie gut kriegst du eine Collage online dargestellt, das ist heutzutage alles in einem Browser basiert, auch Fotobuch, das sind ja schon irre Prozesse, also bei uns werden das, dass du eine Vorstellung hast, so in der Woche hochgeladen, bis zu 8 Millionen Fotos sozusagen pro Woche, die da hochgehen. Und die Kunden halt dann, ich glaube, der Rekord, haben wir mal geschaut, war in einem Fotobuch, hatte einer 2200 Bilder.
Okay.
Die sind halt dann, ja, die sind dann in diesem Browser drin und dann fängt er halt an, das ist ja wie so ein Photoshop, fängt er an zu beschneiden, zu machen, zu tun. Das heißt, am Ende ist es ja das ist ja nicht trivial, diese Software da zu schreiben. Von daher sagen wir, okay, wenn wir jetzt in Textilien gehen, wir haben diesen Kern. Natürlich können wir es nicht produzieren, aber es ist am Ende für uns, ist der Weg da nicht mehr so schwer dahin.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was ist denn eine Firma wert und mich irgendwie nach Multiples umgeschaut. Gibt wenige, weil ich habe jetzt zumindest keine börsennotierten Firmen gefunden. Mir ist der Christoph Behn eingefallen, der auch schon mal vor einer Weile hier war von Kartenmacherei.
Ja, der hat ja gut verkauft.
Der hat verkauft, ne? Ich glaube, also gerüchteweise, er wollte es mir hier nicht sagen, wie die meisten, nur so andeutungsweise, da habe ich so 100 Millionen rausgehört. Und bei einem Umsatz von...
Umsatz haben sie nicht, ich weiß es nicht. Ich habe auch nur die 100 Millionen gehört. Ich weiß es nicht.
Aber es ist auf jeden Fall ein Multiple, ich glaube, irgendwie drauf gewesen. Also das heißt, ihr werdet auf jeden Fall, die Firma wird auf jeden Fall bei euch jetzt auch, sagen wir mal, deutlich über 100 Millionen wert sein. Ja, Umsatz mal 2 mal 3 mal mindestens.
Ich habe noch nie nachgefragt. Ich müsste mal anfangen zu fragen, was mir einer gibt.
Ist eine Snapfish börsennotiert?
Snapfish?
Oder gibt es irgendwen, wo man Multiples ableiten kann?
Ja, klar, Cebes ist Cebes börsennotiert.
Okay.
Cebes börsennotiert. Ich glaube, das war's. Die großen Amis sind börsennotiert. So ein Shutterfly.
Ah ja, genau.
Ein Shutterfly ist börsennotiert. Die sind aber riesig. Ich meine, ich glaube, der macht 2 Milliarden. Und der Cebe macht 600 Millionen oder 700 Millionen Umsatz. Oder 800.
Cebe, ich guck mal gerade. Aber das ist ja auch, das sind ja verschiedene Geschäftsmodelle, ne?
Das Cebe sind verschiedene. Die haben natürlich diese ganzen Druckerien, wo du reinläufst.
Ja, das kann man nicht vergleichen.
Da können wir sie gut angreifen, weil die Leute nicht mehr so viel da in diese... Fotoautomaten die Bilder drucken, sondern natürlich halt die junge Generation da ziemlich viel direkt online macht oder über die App. Das heißt, da ist eigentlich ein ganz guter Markt auch.
Aber ich meine, du wirst schon ein Gefühl dafür haben, also das ist jetzt, was ihr da an Wert geschaffen habt, liegt dann im Bereich von mehreren 100 Millionen. Das kann man schon wahrscheinlich annehmen.
Wie gesagt, ich habe es nie versucht zu verkaufen. Ich sag's dir mal, wenn ich in den Prozess gehen sollte, weiß
ich. Also ich bin mir sicher, wenn du jetzt hier verkündest, irgendwie, ich bin open for business, ich brauche einen Partner für die US-Expansion, das werden sich Leute melden. Aber im Moment ist es auch kein Thema für euch.
Im Moment ist kein Thema. Wie gesagt, es macht, ich glaube, es ist wie bei dir, das macht einfach mega viel Spaß, wenn du da selber entscheiden kannst. Ich habe einfach immer, wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, nimmt man jemanden rein oder nicht, kommst du immer wieder zu diesem Punkt. Ich sitze jetzt an diesem Tisch und ich darf eine Entscheidung treffen. Und ich treffe einfach diese Entscheidung als Philipp Westermeier oder als René Ruhland und dann stehe ich auf. Und dann ist sie getroffen. Und es ist einfach ein geiles Feeling im Sinne von, lässt man sich das nehmen, ne? Muss ich das dann nochmal, muss ich dann nochmal einen Dritten fragen, der dann abnickt. Und ich glaube, das ist bei mir, wo es dann immer sozusagen, wo ich sage, nee, ich bleib eigentlich viel lieber selbstständig.
War das eigentlich ein Unterschied bei den, also ja, ihr habt jetzt ja Unique übernommen, hast du gesagt, und da ist irgendwie richtig viel Geld reingeflossen, also irgendwie das 29 Millionen. Ist das eine andere Kultur? Also weil, spürt man das, dass die sozusagen Geld aufgenommen haben und das, während bei euch ja offensichtlich immer alles Bootstrap war?
Ja. Ist auf jeden Fall so, dass es schon mal eine unterschiedliche Kultur ist von den Städten. Also München und Berlin sind schon mal total anders. Ich glaube, dass, alleine wenn du Mitarbeiter in München heirst, ist das was anderes, als wenn du in Berlin heirst. Ja. Das heißt, du hast schon mal ganz andere Mitarbeiter da. Was überhaupt nicht heißt, dass einer schlechter oder besser ist, ist einfach nur anders. Es ist viel internationaler in Berlin, keine Frage. Und natürlich ist es so, dass wenn du aus einem Geburtshilfsunternehmen kommst, dass du immer auf deine Kosten achtest. Ich meine, das ist, hört sich da komisch an, aber vieles wird halt weiterhin noch von uns halt auch freigegeben oder so, ne? Das ist halt so. Du musst halt irgendwie auf deine Kosten achten. Und wenn du jetzt Venture finanziert hast, zumindest kommst du uns zuvor, saß das Geld auf jeden Fall lockerer. Von daher hast du auf jeden Fall eine andere Kultur. Ich denke aber, dass so ein Unternehmen, wenn das sieht, dass es jetzt dann profitabel wird, macht das ja auch so im Unternehmen mega viel Spaß, auch den Mitarbeitern. Ich glaube, jeder, der mal im Unternehmen gearbeitet hat, was profitabel ist, ist halt auch einfach was Cooles, wenn du dann eigentlich, also wenn du weißt, okay, ich kann mich eigentlich selber tragen. Und es hilft ja auch den Mitarbeitern. Also zumindest war das immer unser Eindruck, dass unsere Mitarbeiter, das was cool ist, wenn du da profitabel bist und keine Miese machst.
Was guckst du alles an? Also wie tief guckst du runter bei so, was zeichnest du frei? Also ab 50 Euro, ab 5000 Euro, ab?
Genau, je nachdem zeichne ich tatsächlich noch, je nachdem jetzt in der Phase, wo wir sozusagen, auch April, Mai relativ schlecht war, wo wir einfach gesagt haben, okay, ne, halt irgendwie halt den Cash zusammen, wo wir dann auch angefangen haben, einfach Events zu canceln oder so, große bei der Firma, weil ich nicht wusste, okay, wann geht's wieder hoch, zeichne ich alles ab.
Gehe ich auf alles. Spesenrechner und sowas.
Ja, zeichne ich alles ab. Und dann, jetzt gehe ich auch wieder ein bisschen höher, aber dann bin ich da schon relativ tief drin. Ich finde auch, dass du ein Unternehmen, das war jetzt bei Unique auch so, da habe ich auch gesagt, ab dem Tag, wo ich war sozusagen, ich bin immer noch Geschäftsführer, ich habe es auch operativ geleitet für 6 Monate, bis wir eine neue Geschäftsführerin hatten.
Bist du nach Berlin dann gegangen, um das da gefahren?
Genau, bin ich immer Mittwoch, Donnerstag nach Berlin geflogen oder mit dem Zug gefahren und war 2 Tage in Berlin. Und ich finde, dass du, wenn du dir die Rechnung anschaust, lernst du ein Unternehmen saugut kennen. Also ich habe selten was gesehen, wo das Unternehmen aus dem, wie es agiert und welche Tools es benutzt. Und wie es sozusagen, wie es Sachen macht, konnte ich zumindest immer viel lernen bei Abzeichen von Rechnungen. Und so war es bei Berlin auch. Da habe ich sozusagen auch von vornherein alles abgezeichnet.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast.
Wo kommt denn eigentlich dein Drive her? Ich meine, das ist ja schon auch krass. Also du müsstest es ja nicht machen, dass du jetzt sagst, ich fliege jetzt 2 Tage die Woche nach Berlin, gib mir das dann nochmal, das Unternehmen, wieder viel Geld einzusetzen, um das dann dazu zu kaufen. Das hätte man ja auch sich sparen können, hättest du die Reisestress nicht, du hättest das vielleicht auch organisches Wachstum gehabt.
Sag meine Frau zum Beispiel auch.
Ja, genau. Also, was du hast schon mal eine die Vision, eine richtig große Firma aufzubauen, oder irgendwas, was dich treibt.
Ja. Ich habe das Glück, dass ich intrinsisch aufwach motiviert. Also ich tatsächlich so, mich kannst du, glaube ich, ich habe das vielleicht damals auch bei der Kaltakquise gelernt, also mich kannst du wirklich am Tag davor auf mich drauf schlagen und ich wach morgens um 8 auf und ich bin zu 99,9% hoch motiviert und ich will sozusagen Neues erreichen. Wenn ich es genau wüsste, weiß ich nicht, weil dann würde ich es meinen Kindern auch weitergeben. Aber ich bin, ich glaube, das, was so ein Unternehmer hat, so wie du auch, warum geht man in neue Geschäftsmodelle? Weil man einfach merkt, okay, da geht was, es geht weiter und es macht am Ende ja wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, dass manchmal muss ich mich selber auch zwicken, weil ich denke, okay, wie krass ist das, dass wir einfach als Unternehmer so frei sind und solche Entscheidungen treffen dürfen. Das ist ein unfassbares Privileg. Und ich denke, wenn du dann noch so erfolgreich bist, oder wenn du erfolgreich bist, egal wie, dann merkst du, okay, das beflügelt richtig, ne? Und du hast dann auch Mitarbeiter, wo es Freude macht. Und mich treibt das treibt mich, dieses ganze Ökosystem treibt mich, mich treibt es, besser zu sein als die Konkurrenz, mich treibt es, in neue Geschäftsmodelle zu gehen. Und ich weiß, ich kann jetzt wieder jemanden ärgern. Das treibt mich einfach total. Das treibt mich von morgens bis abends. Ich könnte da, merkst du, ich werde da richtig euphorisch und es ist einfach, ich liebe es.
Man muss dazu sagen, auch, wenn man recherchiert, man stellt fest, du hast auch noch eine relativ große Familie mittlerweile.
Ja.
4 Kinder ist jetzt auch schon ein Job.
Ist schon ein Job. Ist ein irre Job. Normalerweise.
Und das genau. Geht, obwohl
wir hatten gestern Einschulung. Deswegen,
deine Frau arbeitet auch voll.
Also bei die arbeitet auch voll. Ja, die arbeitet 4 Tage die Woche. Wir haben das schon so, dass wir, natürlich haben wir Hilfe zu Hause, keine Frage. Muss man auch, kann man auch ruhig auch sagen, sonst wird es natürlich nicht gehen. Aber wir schauen, dass wir immer einer von uns abends zu Hause ist und mit den Kindern sozusagen isst, spielt, macht, tut und die ins Bett bringt und der andere darf dann arbeiten. Meistens ist das so.
Darf dann arbeiten.
Ja, oder darf Sport machen oder natürlich machen wir das auch manchmal zusammen. Aber man hat die Kinder am Ende des Tages ja auch, damit man sie sieht und eine Beziehung aufbaut und alles. Und am Wochenende arbeite ich eigentlich gar nicht mehr. Also das haben wir aufgehört. Wir arbeiten natürlich schon noch in diesen Q4, diese Heavy-Tage. Ich meine, klar, Black Friday, Black Saturday, Sunday und so, wo so unfassbares Volumen drauf ist, da arbeitest du schon, da bist du in den Produktionen oder guckst mit den Entwicklern, dass die Systeme laufen und so. Aber so schauen wir, dass wir einen ganz guten, muss einfach super gut organisiert sein. Also wir sind gut organisiert. Der eine bringt den einen zum Kindergarten, der andere zur Schule. Da haben wir jemanden, der irgendwie, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, wir sitzen abends, sonntagsabends, haben meine Frau und ich einen Termin und da gehen wir die nächste Woche durch. Da gehen wir durch, da machen wir einen Essensplan, da schauen wir.
Also ist schon auch zu Hause sehr, sehr prozessual Logistik da.
Zumindest für sozusagen diese ganzen Abläufe, dass die nächste Woche funktioniert. Das treibt aber meine Frau. Ich wäre da nicht so, ich wäre da eher in die Woche reinleben, aber das funktioniert natürlich nicht, weil es muss alles abgeholt werden. Der eine macht Sport, der andere hat die Schule aus, dann hat der eine einen Ausflug, dann braucht der das und dies. Du weißt ja, wie es ist. Hast ja auch Kids.
Ja. Krass, also ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hinführt. Also man hat das Gefühl, wenn man dir so zuhört, das wird jetzt nicht der ganz normale Exit irgendwie mit 2 Jahren Earnout und dann bist du raus und bist dann sozusagen, weiß nicht, Aufsichtsrat und Daddy.
Nee.
Gefühlt geht das noch mal weiter, mal gucken. Also du hast gerade irgendwie 2 Millionen sind locker drin, Umsatz, vielleicht ist ja auch noch mehr drin.
Vielleicht ist noch mehr drin, wenn du unsere Konkurrenten anguckst, viele von denen haben viel mehr. Und es ist auch du hast ja, wie gesagt, wir können auch nochmal, wir gucken uns auch so SaaS-Geschäftsmodelle an, wo du einfach sagst, okay, du hast jetzt eine Software, können wir nicht sozusagen mit unserem Softwarekern den nochmal irgendwo reinpflanzen, weil wir rund um diese Konfigurationssoftware sozusagen ziemlich gut sind, die können wir auch White Label machen, die haben wir auch schon bei 2 Firmen drin, wo du sozusagen Kartenkalender konfigurieren kannst, das läuft dann über unsere Software, zum Beispiel solche Themen schauen wir uns an. Also wir haben da, ja, das ist ähnlich wie bei dir, wenn man die Augen aufmacht, dann merkt, erst denkt man nicht so, okay, das passt zu uns, aber dann guckt man noch tiefer rein, dann denkt man, okay, eigentlich passt das schon ganz geil zu uns und eigentlich ist es eine harte Opportunität. Von daher, genau, gucken wir mal, was wir noch alles machen können.
Ja, Glückwunsch zur Entwicklung, zur Reise bis hierher und danke, dass du rumgekommen bist.
Vielen Dank, danke dir, hat mega Spaß gemacht.
Alles klar, ciao, ciao.
So, das war My Poster. Jetzt bleiben wir in der Gattung oder nahezu in der Gattung und es folgt, wie versprochen, der Dirk Görz. Es geht unter anderem um einen neuen Podcast der Deutschen Post, vor allen Dingen aber um die Möglichkeit, Dinge zu drucken. Ähnlich wie beim René, nur halt jetzt beim Dirk. Auf geht's! Wer uns regelmäßig hört, weiß, ab und zu machen wir Updates mit Freunden des Hauses, langjährigen Partnern, die so ein bisschen erzählen, gerade auch in den letzten Jahren, wo es ja keine Events gab, was sie so tun in dieser Zeit, von dem man vielleicht sonst nicht so viel überall hört. Und einer dieser Kollegen, mit dem ich regelmäßig dazu spreche, ist der Dirk Görz von der Deutschen Post, mittlerweile dort für einige wirklich krasse Konzerninnovationen verantwortlich, glaube ich, kann man sagen. Offizieller Titel ist Vice President für Dialogmarketing. Moin Dirk.
Guten Tag, guten Tag.
Habe ich das so vernünftig eingeleitet? Also würdest du sagen, das ist, ich meine, die Innovation, die ihr da macht, ist ja, ich finde das gerade aus werbetreibender Sicht schon eine Sensation eigentlich.
Ja, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für die Post wahrscheinlich oder für ein Offline-Medium. Aber ja, also wir sind jetzt, ich glaube, wir müssen uns da nicht verstecken mit den Sachen, die wir da eigentlich tun. Ja.
Also zumal es ist ja wirklich jetzt eine Sache, die einen sehr, sehr guten Hebel hat, wo man, glaube ich, zu einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis am Ende Kontakte einkaufen kann. Beschreib mal so ein bisschen.
Ja, genau. Also was wir machen, für die, die jetzt damit jetzt am Anfang nicht so wahnsinnig viel anfangen können, wir machen im Grunde genommen Werbung per Post, das heißt die Kataloge oder die Mailings oder die Flyer, die man im Briefkasten findet. Das ist jetzt für jemanden, der sich im Online-Bereich oder auch bei den OMR bewegt, ist erstmal wahrscheinlich ein bisschen kontraintuitiv, aber genau wie du sagst, das ist halt was, bei dem ich gerade Bestandskunden wirklich gut erreichen kann, bei dem ich andere Möglichkeiten habe als mit E-Mail-Marketing und bei dem halt Conversion Rates von, und wir reden hier von Käufen, nicht jetzt irgendwie von Klicks oder sowas, von 5, 6, 7, 8, 9 Prozent und ein ROAS von 900 oder 1000 oder so durchaus möglich sind, ja.
Aber das funktioniert dann so, dass ihr natürlich mit den Kunden arbeitet, indem ihr dann auch Kundendaten, legal alles natürlich, von dem jeweiligen Nutzer, also eurem Kunden quasi bekommt und dann darauf abgestimmt gucken könnt, was weiß man über den Nutzer, was schicken wir dem, aber dann sehr individuell entsprechend der vorliegenden Daten dann Mailings macht, ne?
Ja, müssen wir gar nicht. Also das Tolle ist, dass gerade, also Bestandskundenkommunikation ist ja so, dass viele, die online oder digital werben, erstmal denken, Neukunden, Neukunden, Neukunden. Dabei hat man eigentlich das Gute, denn das Gute liegt so nah. Also die Bestandskundendaten sind ja eigentlich da, ne? Und du brauchst eigentlich für ein gutes Mailing, brauchst du Primärdaten, also Kaufhäufigkeit, Letztkaufdatum und meinetwegen Warenkorb oder so. Und daraus kannst du eigentlich schon dir jetzt Klassen schneiden, die halt wirklich gut funktionieren. Das heißt, im Grunde genommen braucht man uns am Anfang sicherlich, damit man das Prinzip versteht, damit man sich das Medium erschließen kann, weil das ist ein komplexeres Medium. Das ist wahrscheinlich schwieriger, ein Mailing zu machen, als jetzt eine Google AdWords-Kampagne zu buchen. Aber wenn man es einmal verstanden hat, dann sind da halt wahnsinnig viele Hebel da, die ein wahnsinnig gutes, komplementäres Medium ergeben können. Also nicht anstelle von E-Mail, sondern dazu, sage ich jetzt mal. Aber da funktioniert es wirklich gut.
Und bringt man die Adressen selber mit oder habt ihr die Adressen?
Nee, also die bringt der Kunde selber mit. Also wenn er jetzt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also A, kann ich sagen, ich will mal mit meinen Bestandskunden sprechen, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und immer noch irgendwie billiger als Neukunden zu holen. Dann bringt er die Adressen selber mit. Dann würden wir jetzt halt beratend zur Seite stehen und sagen, Mensch, pass auf, wenn wir jetzt mit jemandem sprechen und sagen Bestandskundenreaktivierung, dann kommen manche und sagen, ey, 36 Monate alt, soll ich die nehmen? Und wir sagen dann, nee, nimm mal lieber die bisschen neueren. Oder es kann natürlich auch jemand kommen und sagen, wie komme ich denn an Neukunden? Und da gibt es bei uns natürlich auch Möglichkeiten, dass wir beispielsweise regional streuen können, also jetzt rund um den Kirchturm, die Pizzeria, den Supermarkt. Oder dass wir über Soziodemografika, ne, also Kaufkraft, Gebäudetyp, alles Mögliche, Online-Affinität etc., dass wir da natürlich auch Sachen machen können.
Ja, ich wollte da direkt einsteigen, weil ich sozusagen eure Arbeit oder euer Angebot einmal in Aktion erlebt habe, etwas anderer Nutzung. Und zwar hat ein sehr guter Freund von mir, ich glaube, die Story kennst du auch, das benutzt sozusagen das Targeting hier in Hamburg, gesagt, okay, ich suche eigentlich ein Haus, das ich kaufen kann, in einem ganz sozusagen im Westen von Hamburg irgendwo, in 3, 4 Gegenden. Hat dann über euch ganz schlankes Mailing aufgesetzt, also eine Postkarte mit seinem Foto drauf und seiner Frau und dem Gesuch und das dann über euch da sehr targetiert hingeschickt und am Ende, glaube ich, irgendwie 5, 6 Häuser zur Auswahl gehabt. Es lief dann so über, ich glaube, ein Mailing mit Nachlauf dauerte dann so 2, 3 Wochen, bis dann irgendwie da auch alle Nachläufer kamen und dann hatte der wirklich da Häuser, die er sich anguckt, weil Leute gesagt haben, okay, ich habe ihre Post bekommen hier, wir wollen wirklich verkaufen oder lassen Sie uns mal reden. Und der hat dann nachher auch ein Haus gekauft. Also es ist wirklich absurd eigentlich, wie das perfekt geklappt hat. Warum machen das nicht noch mehr Leute?
Das ist eine gute Frage. Also Punkt eins ist, was man daran sieht, ist, das Medium funktioniert halt anders, als wenn du die E-Mail kriegst von dem Scheich, der dich nicht erreicht hat, der dir aber 50 Millionen überweisen will und du musst nur hier klicken. Da hast du das Gefühl, dass du, wenn du so ein Stück Papier, so eine Haptik in der Hand hast, wo sich jemand jetzt Mühe mitgegeben hat oder so, dass das halt ein bisschen reliabler ist. Ja, weil es, ich glaube, das, was wir immer erleben, ist, die Leute denken nicht dran. Die haben es nicht auf dem Schirm. Also es ist nicht so, dass es verpönt ist oder irgendwie langweilig oder dass sich jemand denkt, oh, der ökologische Fußabdruck, ich verschicke hier gerade einen Baum. Das gar nicht, sondern mit all denen, und ich mache die CMC-Studien jetzt, glaube ich, mit insgesamt 250 Unternehmen, mit digitalen, nativen Unternehmen, mit E-Commercern, die das zum ersten Mal ausprobieren. Und ich habe noch mit keinem gesprochen, der danach gesagt hat, fand ich doof. Die haben alle nur gesagt, haben wir noch nie dran gedacht. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Punkt. Und das ist so unsere Aufklärungsarbeit, die wir auch leisten müssen.
Wenn man sich dafür interessiert, ein bisschen was über die Möglichkeiten rauszufinden, jetzt irgendwie über unser Gespräch hinaus, dann gibt es sogar eine eigene Gattungsseite, wo man sich informieren kann, die heißt allesübermailings.de. Die hast du auch dann irgendwie ins Leben gerufen?
Genau, ja. Wir haben gedacht, wenn man wir kaufen ein Auto.de versteht, dann versteht man auch alles über mailings.de. Nein, haben wir gemacht. Weil wir, als ich angefangen habe, hatten wir Seiten, die waren eigentlich für Profis, ne? Dann hast du nachgeguckt, oh, wie muss der Gleitreibungskoeffizient der Folie sein und so. Und jeder Normalsterbliche, der keine Ahnung hat und da drauf gegangen ist, hat sich also dann wahrscheinlich sich oder andere umgebracht. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir brauchen irgendwas, wo wir Leute auch hinleiten können, wenn wir denen erzählen, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir halt die Gattungsseite, die ist auch nicht gelb, also die muss ja nicht postgelb sein, sondern die ist halt, ist auch einfach in so einem Konzerne-Seite mal nicht gelb zu machen. Die haben wir dann einfach gemacht, einfach für die Gattung. Ne? Einfach um zu sagen, pass mal auf, wir reden über Mailings, informier dich, guck dir an, was ist es eigentlich, warum sollst du es eigentlich tun und wie geht's? Und das ist so der erste Anlaufpunkt für die Leute, die ich irgendwie auf Messen und Interviews totquatsche, die sich dann da einfach nochmal informieren können und sich so ein bisschen ein Bild darüber machen können, warum es eine gute Idee ist, darüber nachzudenken.
Und wenn man das dann gemacht hat und sagt, okay, ich will es jetzt wirklich ausprobieren, dann gäbe es die nächste Ebene sozusagen, die man bei euch erklimmen kann, das wäre dann irgendwie euer Self-Service-Angebot. Also man wirklich sozusagen ohne mit euch jetzt zu sprechen, einfach sich selber zu Hause in so ein Mailing konfigurieren kann. Und da gibt es auch ein Portal zu.
Genau, also es gibt tatsächlich Leute, die mit uns sprechen wollen. Also wirklich jetzt ohne Witz. Das heißt, wir haben auch einen Managed Service, den wir anbieten. Das heißt, wenn jemand sagt, boah, habe ich gar keine Ahnung von und auch gar keine Zeit zu und ich habe auch keinen, der das gestalten kann oder so, dann haben wir tatsächlich auch eine Einheit, die sich darum kümmert und die Leute dann eigentlich so von A bis Z an die Hand nimmt. Aber wir haben jetzt auch in der Zeit ein Self-Service-Tool gelauncht, weil es auch eben die gibt, die sagen, geh mir nicht auf den Keks, will ich selber ausprobieren, mache ich mal schon. Und da haben wir jetzt den Print-Mailing-Planner, alles bei unter print-mailing-einfach oder einfach auf die Deutsche Postseite gehen oder auf der Gattungsseite findet man auch einen Link. Haben wir ein DIY-Tool gebaut, wo man halt in relativ wenigen Klicks eigentlich sein Mailing zusammenstellen kann. Und das haben wir jetzt A gemacht für die Variante, die du vorhin erklärt hast. Jemand bringt seine Adressen mit, ne? Ich lade die dann einfach hoch, lade ein High-Res-PDF hoch und baller das Ding raus. Oder B, jetzt auch mittlerweile so, dass wir hier auch Neukundenmöglichkeiten anbieten. Also, dass du da jetzt in dem Tool auch schon regional versenden kannst, eben um den Kirchturm auf Postleitzahlenebene oder so weiter. Oder dass wir jetzt quasi gerade relativ frisch auch 5 kostenlose Soziodemografiker hochgeladen haben. Ne? Also eben Gartengröße oder Haustyp oder Kaufkraft oder Geschlecht oder Alter, was wir jetzt einfach noch erweitern wollen.
Ja. Also am Ende von meinem ganzen Denke her, ähnlich wie es ein Facebook oder ein Google macht, ne? Zum Teil ja auch bei Facebook war es ja auch so, dass man da, ich glaube, es geht jetzt nicht mehr, aber konnte man auch Adresslisten hochladen, dann wurden die sozusagen getargetet irgendwie über die, ne, die Profilnamen und so. Oder über die Registrierungsadressen. Das ist also eine Möglichkeit, aber vor allen Dingen hat auch sozusagen automatisiertes Tool. Man kann da sozusagen ein paar Kriterien einstellen und dann einfach losschießen und muss da jetzt nicht irgendwie groß telefonieren oder irgendwelche Meetings machen, sondern kann das einfach. Aber man könnte auch bei euch anrufen oder.
Genau, also die anrufen ist tatsächlich, das ist eines der Mankos, wo ich noch die ganze Zeit dran arbeite. Also wir haben Kontaktformulare, weil das Problem ist einfach, wenn du als weltgrößter Logistiker irgendwo eine Telefonnummer hinstellst, dann ruft dich halt jeder an. Also der eine, der fragt, wo sein Paket ist, der andere, der fragt, ob wir auch Sofas transportieren etc. Also wenn wir denn den Kontakt mit den Leuten haben, kriegen die eine Nummer. Wir sind aber leider nicht in der Lage, irgendwo eine Telefonnummer einzustellen, weil dann explodiert das Ding halt mit allen Fragen, die exakt nichts mit unserem Anliegen zu tun haben. Aber klar, dann gibt es eine Nummer hinterher, also erstmal ein Kontaktformular, da gibt es eine Nummer, dann kann man mit uns reden oder man kann das Tool benutzen. Oder man kann mittlerweile auch aus seinem MA-System raus das machen. Ne? Also wenn du jetzt einen CRM-Manager hast, wir sind jetzt in 25 Marketing Automation oder haben 25 unter Vertrag, sind jetzt in beispielsweise jetzt ganz neu bei Salesforce drin oder bei Emasys drin oder bei Episurf oder Optimizely heißen sie jetzt drin, dass du dann eben noch die Möglichkeit hast, aus deinem Marketing Automation System zu versenden. Also okay. Das ist auch noch eine Möglichkeit.
Okay. Und man kann im Zweifel dich bei LinkedIn adden, also Dirk Görz mit Ö und R, sozusagen direkt die Conversion hier aus dem Podcast heraus in das LinkedIn-Profil und dir schreiben, dann würdest du wahrscheinlich auch einige Kunden noch direkt selber zumindest anmoderieren.
Klar, also das ist tatsächlich auch so schon so passiert, wenn ich auch jetzt auf den OMR irgendwas gesagt habe oder erzählt habe oder so, dass die Leute dann einfach klicken, dann klar, also dann nehmen wir jeden super gerne unter die Fittiche und bringen den quasi vom ersten Gespräch bis zur Conversion, klar.
Und zum guten Schluss, wie es sich für einen Podcast gehört, natürlich der Hinweis auf einen anderen Podcast. Nirgendwo kann man besser für Podcasts werben als im Podcast. Auch da sind wir ein bisschen involviert. Ihr macht mittlerweile ein eigenes Podcast-Produkt mit dem Michael Trautmann. Sag mal ein paar Worte dazu.
Ja, also wir haben natürlich überlegt, wie kommen wir, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, das Problem, warum man uns nicht nutzt, ist, man hat es nicht auf dem Schirm. Wie kommen wir auf den Schirm? Wir machen auch mal einen Podcast. Dann haben wir uns einen Partner gesucht, der das irgendwie ganz gut kann. Und dann haben wir halt einen Podcast gegründet oder jetzt mit euch ins Leben gerufen, wo wir eigentlich darüber erzählen, wo wir nicht nur selber erzählen, sondern auch Kunden reinbringen. Ankerkraut war da, die im Grunde genommen darüber erzählen, warum man als digital natives Unternehmen nicht völlig wahnsinnig ist, wenn man über Printmailings nachdenkt. Ja, erste Staffel haben wir fertig, ist gut gelaufen. Zweite Staffel kommt jetzt, finden wir super, machen wir weiter.
Ja, okay. Also das heißt, jeder, der jetzt einmal die Schönheit und Conversion-Stärke, die vielleicht auch die Möglichkeiten, sich ein bisschen zu differenzieren, den Wettbewerb immer zu überholen mit einem vermeintlich ungewöhnlichen Medium, das aber dann sehr schnell gewöhnlich oder sehr, sehr sich schnell daran gewöhnt, weil es halt so gut funktioniert, ist der gute alte Brief oder die Postkarte oder was immer man da rausschickt. Jedenfalls Anlaufstelle wäre Dirk oder halt allesübermailings.de oder print-mailing-einfach.de. Also man wird irgendwie einen Einstieg zu euch finden. Gerne auch im Zweifel einfach mir schreiben. Und dann mache ich irgendwie die Intro. Ja, ich glaube, es macht Sinn. Und deswegen pushen wir es hier gerne, promoten wir es hier gerne, weil vielleicht wird dadurch der Job für einen anderen CMO ein bisschen einfacher. Danke dir, Dirk.
Cool, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht. Das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt. Und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das es in Berlin gibt seit vielen Jahren schon. Einfach, weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Wojcik, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5000 Besuchern über all die Satelliten-Events, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt, mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt's auf der TOA und es gibt auch einen Code für Hörerinnen dieses Podcasts. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das TOA-Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben, TOA-OMR, ein Wort, T-O-A-O-M-R, 6 Buchstaben eingeben, dann wird es günstiger unter event.toa.media oder einfach TOA Berlin googeln, dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.